dadurch, dass ich schwarze Löcher verstehe, habe ich immer noch nicht begriffen, was mein Wert in dieser Welt ist, wo ich selber herkomme, was mein Ziel ist und wie ich umgehe mit all den großen Fragen des Lebens. Was ist meine Aufgabe? Wie muss ich mich eigentlich dir gegenüber verhalten? Und gibt es da überhaupt einen Gott da oben und will der was von mir? Und also Fragen, die jetzt nicht physikalisch sind, aber das sind schon Fragen, die in jedem Menschen drin sind und dadurch legitime Fragen sind, mit denen man sich mal beschäftigen muss. Dann aber nicht mit Radioteleskopen.
Gott im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, wo auch immer du uns zuhörst. Ich bin Martin Buchholz und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über ihre persönliche Reise mit Gott. Heute zu Gast Heino Falke. Heino, wunderbar, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Heino, du hast einen Beruf, der heißt bei Wikipedia Radioastronom.
Mhm.
Was ist denn das?
Ja, ein Astronom, der guckt natürlich in den Himmel, eigentlich in die Sterne früher. Ich gucke auf schwarze Löcher und benutze dafür Radioteleskope.
Das sage ich jetzt schon mal für alle, die uns zuhören. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, denn du hast mit einem weltweiten Team von Wissenschaftlern etwas geschafft, was eigentlich keiner für möglich hielt. Ihr habt irgendwo in den fernen Weiten des Alls ein schwarzes Loch fotografiert.
Mit Radioteleskopen tatsächlich.
Darauf kommen wir noch. Jetzt kennen wir schon deinen Hauptberuf. Du hast auch noch ein Ehrenamt. Und das trägt den Namen Prädikant. Was ist das und warum machst du das?
Ja, früher hieß das sogar Predigthelfer. Das war irgendwie, man durfte so ein bisschen helfen. Nein, das ist ein Amt in der evangelischen Kirche im Rheinland, auch bundesweit, aber im Rheinland hat es nochmal ganz besondere Eigenschaften und Befugnisse. Ich werde ordiniert wie ein Pfarrer und darf dann Gottesdienste halten. Ich darf predigen, ich darf Abendmahl austeilen, ich darf trauen, beerdigen, taufen. Alles, was ein Pfarrer im Gottesdienst macht, das darf ich tun. Aber dann ehrenamtlich eben.
Du darfst das dürfen. Warum möchtest du das dürfen?
Ich muss zugeben, ich habe früher sogar gezweifelt, was ich machen wollte. Theologie oder Physik, das war mir beides irgendwie so grundlegend. Und ich habe dann festgestellt, dass ich doch eher ein Nerd bin, der hinterm Computer sitzt und so weiter. Ich dachte, ich wäre auch kein so ein guter Pfarrer geworden. Ich kann mir keine Namen merken und habe dann Physik studiert. Aber es macht mir schon Spaß, über Glauben nachzudenken, auch in der Bibel zu lesen und auch darüber zu reden und das Menschen weiterzugeben. Und was auch eigentlich schön ist, also in dem Beruf, auch sagen wir mal, dem Pfarrerberuf, den ich ja nicht gelernt habe, aber wo ich mal reinschnuppern darf, so als Predikant, ist auch Menschen was zuzusprechen. Das ist so, also einfach nur ein Segen zu sprechen für Menschen. Und das ist irgendwie was total Wertvolles.
Ich habe dich deswegen gleich zu Anfang gefragt nach deinem Beruf und diesem Ehrenamt, weil es viele Menschen gibt, die uns jetzt zuhören, die sagen, wie geht denn das zusammen? Der gestrenge Wissenschaftler, der uns quasi das Universum erklärt, glaubt an Gott.
Ja, das haben doch viele andere Astronomen vor mir auch getan. Also fast unser gesamtes wissenschaftliches Weltbild, das aufgebaut wurde in den letzten Jahrhunderten, basiert auf der Arbeit gläubiger Wissenschaftler.
Ist eure Wissenschaft nicht dazu da, die Welt so zu erklären, dass man die Annahme eines Gottes nicht mehr braucht?
Das ist wahr, aber dadurch erklärt man auch nicht die ganze Welt. Und dadurch, dass ich schwarze Löcher verstehe, habe ich immer noch nicht begriffen, was mein Wert in dieser Welt ist, wo ich selber herkomme, was mein Ziel ist und wie ich umgehe mit all den großen Fragen des Lebens. Was ist meine Aufgabe? Wie muss ich mich eigentlich dir gegenüber verhalten? Und gibt es da überhaupt einen Gott da oben und will der was von mir? Also Fragen, die jetzt nicht physikalisch sind, aber das sind schon Fragen, die in jedem Menschen drin sind und dadurch legitime Fragen sind, mit denen man sich mal beschäftigen muss. Dann aber nicht mit Radioteleskopen.
Es ist nicht so, dass aber gerade oft Wissenschaftler auch in eurem Metier eher sagen, ja wieso, das ist doch, wir können das alles errechnen, wir können das alles beweisen und so weiter. Da brauchen wir keinen Gott mehr.
Also wenn du am Ende deiner Kräfte bist, in einem tiefen Loch in deinem Leben bist, dann kannst du nichts mehr rechnen. dann hilft dir die ganze Wissenschaft nicht mehr. Dann brauchst du ein anderes Fundament, auf dem du stehst. Nur ein Beispiel dafür. Und Wissenschaft ist tatsächlich etwas, was sich beschränkt auf bestimmte Gebiete und auch bestimmte Methoden, Zugangsweisen zu der Wirklichkeit. Und das ist für mich etwas, was auch nicht völlig losgelöst ist von meinem Glauben insgesamt, weil für mich ist Wissenschaft auch ein Schauen auf die Schöpfung. Ja, also früher gab es immer die Ausrede, man ging nicht in die Kirche, man ging in den Wald, da konnte man Gott auch treffen. Das war, hat man immer so ein bisschen abgetan als so witzig. Aber es ist schon so. Also wenn ich auf die Schöpfung schaue, wenn ich einfach nur durch den Wald gehe, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, dann schaue ich auch auf den Schöpfer, wo alles herkommt. Und in der Wissenschaft ist es eigentlich ähnlich. Ich schaue, wie diese Schöpfung funktioniert. Ich benutze natürlich das Wort Schöpfung, was schon eine Interpretation ist. Das ist völlig klar in dem Moment. Ich schaue auf die Natur. Und als Christ, als gläubiger Wissenschaftler, bin ich davon überzeugt, dass das zurückgeht auf einen Urgrund, auf den Schöpfer, auf Gott. Und durch Wissenschaft verstehe ich mehr von dieser Welt. Ich verstehe mehr, wie diese Natur funktioniert. Und ich verstehe das, was dahinter ist. Dahinter sind natürlich Naturgesetze. Das haben wir in den letzten Jahrhunderten immer stärker begriffen. Welche Naturgesetze sind das? Diese Welt funktioniert nach Regeln. Es hat eine Ordnung. Und das allein war schon auch ein Aha-Erlebnis. Also Johannes Kepler, der hat die Planetenbahnen um die Sonne richtig beschrieben und hat letztlich dafür gesorgt, zusammen mit Galileo und Kopernikus, dass wir unser heliozentrisches System haben, die Sonne in der Mitte unseres Sonnensystems. Das war eine revolutionäre Entdeckung und das hat eigentlich die ganze Wissenschaft und unsere moderne Naturwissenschaft beflügelt und wirklich in eine neue Richtung auch getrieben. Dadurch wurde die Schwerkraft am Ende auch entdeckt durch Newton. Also das war schon ein fundamentaler Umschwung in unserer Wissenschaft. Und für Kepler war das auch eine spirituelle, theologische Entdeckung, weil er sagte, schau mal, dieses ganze Sonnensystem, was vorher so ein bisschen chaotisch und durcheinander war, also wenn man das nicht richtig verstanden hatte, dann bewegten sich die Planeten, man verstand nicht genau, warum und wie sie das machten. Und auf einmal war alles einfach und geordnet. Und er sagte, ja, das spricht von einem Baumeister, der sozusagen, dass Gott wie ein Baumeister den Ordnungen und Regeln entsprechend diese Welt angelegt hat. Und das bedeutet, wir können diese Welt auch verstehen. Ja? Und das sagt doch etwas über diesen, eine Eigenschaft des Schöpfers sozusagen aus, dass das nicht so, wie wir uns so einen Herrscher oder einen König oder irgendwas vorstellen oder auch nur einen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, wo heute mal die Gesetze so sind und morgen können sie wieder anders sein und wo immer eine gewisse Willkür auch herrscht. Hier gibt es klare Regeln, die Welt ist geordnet und die ist verlässlich. Ich habe eine verlässliche Schöpfung, eine verlässliche Welt. Es ist nicht so, dass morgen das Gravitationsgesetz nicht mehr gilt. Es ist immer das Gleiche. Für alle, überall auf der ganzen Welt gilt dasselbe Gravitationsgesetz. Der eine ist ein bisschen schwerer als der andere, aber fühlt deswegen die Schwerkraft etwas mehr als der andere. Aber das Gesetz ist immer das Gleiche.
Im Geiste spüre ich oder fühle ich das leise Schmunzeln vieler deiner Kolleginnen und Kollegen, die sagen, soll sein, aber dafür brauche ich ja keinen Schöpfer. Es gibt halt einen Urknall, hat sich das alles so entwickelt. Und du sagst ja selber, das ist schon eine Deutung.
Also ja, es ist eine Deutung, es ist Glaube. Das ist der Punkt. Du kommst immer an einen Punkt, wo du glauben musst. Wo du gar keine...
Auch als Wissenschaftler?
Ja, oder du gehst eben nicht weiter, du bleibst eben stehen. Aber immer die Grundfrage, wo kommt alles her, kannst du wissenschaftlich gar nicht beantworten. Du musst immer etwas postulieren, etwas hineininterpretieren. Etwas ist immer schon da. In jeder wissenschaftlichen Schöpfungsgeschichte fängst du nie bei Null an, mit nichts. Du fängst an vielleicht mit einem Quantenschaum im Vakuum, das da hin und her fluktuiert auf kleinsten Skalen. Und du fängst an mit den Naturgesetzen. Das sind die Naturgesetze, die aus nichts oder aus fast nichts etwas schaffen.
Und da fragen die Wissenschaftler nicht, wo das jetzt dann wieder herkommt?
Genau, die sind einfach da. Und das ist okay, das kann man sagen. Man kann sagen, das ist jetzt da und ich kann das nicht beantworten. Das ist so eine agnostische Haltung, wo man sagt, ja, das sind Dinge, wo ich nicht mehr weiterkomme mit der Wissenschaft. Auch, man kann auch grundsätzlich zeigen, dass es nicht geht. Also logisch zeigen, du kannst nicht sozusagen in einem, wenn du in einem geschlossenen System bist, sagen, woraus das entstanden ist. Ja, du musst immer von außen gucken. Und das kannst du nicht, wenn du im Universum bist. Ja, du bist also immer Teil dieses Systems. Und ja, dann fragst du nicht weiter. Aber ich bin neugieriger Mensch. Ich will wissen, was davor ist. Ich will das verorten. Ich will da, ich will dem auch einen Platz geben, auch in meinem Denken.
Wer deine Arbeit ein bisschen verfolgt, und wir beide kennen uns auch schon persönlich, stößt sehr schnell darauf, dass das, was du tust, machst du mit großer Leidenschaft. Schon als Kind hat dich das ja fasziniert, oder? Ja. Also dann zu fragen, okay, was ist jetzt da, was ist dahinter?
Ich kann mir das noch sehr gut daran erinnern, wie ich als Kind da im Bett lag und ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt ich da war. Also vielleicht vor 20 Jahren wusste ich das noch, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, war ich da 5, war ich da 8, war ich da 14? Ich glaube, ich war nicht 14. Ich glaube, dass ich vielleicht so um die 8 war, plus minus 3 Jahre. Und ich nachgedacht, was ist der Himmel und was ist, oder das Weltall und wie groß ist das überhaupt? Ist das unendlich oder ist das endlich? Kann das überhaupt unendlich sein? Unendlichkeit kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn du dann guckst, wenn das da oben ist, irgendwas, was ist denn dahinter? Und wenn da was hinter ist, was ist denn dahinter? Also wir wissen die Erde und dann kommt die Atmosphäre, dann kommt das Weltall, kommt denn hinter dem Weltall noch was, was hinter bedeutet, nicht? Und du kommst eigentlich immer weiter und du kommst nicht zu einer Antwort.
Hat das dein Leben verändert auch? Also war das damit quasi vorgezeichnet? Wie hat denn deine, du beschreibst auch sehr intensiv, was Glauben für dich bedeutet, wie hat das denn bei dir angefangen?
Na gut, ich komme natürlich aus einem protestantischen Umfeld, bin aufgewachsen in Frechen. Da ist einer der ältesten evangelischen Gemeinden im Rheinland und da war sozusagen die Familie meiner Frau, meiner Mutter, war schon seit Urzeiten, Beginn eigentlich dieser Kirchengemeinde da irgendwie da drin. Also es war immer irgendein Hemmersbach, hießen die, immer in dieser Kirchengemeinde, also schon vor 400 Jahren oder sowas. Und also da wächst man irgendwie mit auf. Aber es war für mich, das war eher so ein, dann würde ich mal sagen, eher so ein traditionelles, klassisches, protestantisches Umfeld. Aber Gott war immer irgendwie als Gedanke anwesend. Ich habe das auch gar nicht so groß in Frage gestellt. Aber er war nie persönlich. Es war nichts, was irgendwie, ja, wo ich jetzt eine Beziehung zu hätte oder irgendwie sowas. Und deswegen war das Konzept Gott durchaus von Anfang an da. Und ich glaube, bei vielen Kindern ist das. Ja, Kinder haben überhaupt keine Schwierigkeiten mit Gott.
Und wie hat sich das dann verändert bei dir?
Ich wurde konfirmiert, habe dann auch gefragt, Kindergottesdienst zu machen. Und dann begegnete die Bibel auch nochmal ganz anders. Es sind Geschichten natürlich da drin. Und du erzählst die Geschichten. Und die Geschichten werden auf einmal irgendwie lebendiger, wenn du sie selber erzählen musst. Und habe ich auch entdeckt, dass eigentlich die Bibel die will erzählt werden. Die Geschichten, ja. Und dann denkt man darüber nach, was bedeutet es eigentlich? So, und man merkt, da sind interessante Gedanken drin. Also da habe ich irgendwie gemerkt, Bibel und biblische Geschichten, das tut dir gut. Das machst du gerne. Du erzählst auch gerne darüber. Ja? Und du erzählst sie dir auch gerne selber. Und ich weiß dann einen Tages, ich bin an einem Morgen wach geworden, das habe ich noch so diffus in Erinnerung, und hat das Gefühl, Gott ist Liebe. So, Gott ist Liebe. Das war so ein morgendlicher. Wow. Ich war ganz ergriffen von diesem Gedanken. Gott ist Liebe. Und er liebt dich auch und will was von dir. So.
War das ein Gedanke oder ein Gefühl oder eine Gewissheit? Wie beschreibst du das?
Hör mal, ich bin jetzt 55 und ich war da, weiß nicht, wie alt war ich da, 15 oder irgend sowas.
Aber irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, weil du es noch erinnerst.
Das weiß ich noch. Und es war jetzt nicht der, es war ein Beginn von einem Prozess eigentlich, wo ich dann auch angefangen habe, Bibel noch mal ernster zu nehmen, auch noch mal zu lesen, um mich damit zu beschäftigen und was zu erwarten. Und habe eigentlich auch so die Bibel schätzen gelernt. Und die hat mir immer wieder auch Antworten gegeben. So im entscheidenden, richtigen Moment eigentlich, worauf ich auf der Suche war.
Aus deiner heutigen Sicht als Physiker. Du wachst morgens auf und sagst, ich habe das Gefühl, Gott ist Liebe. Ich verstehe deinen wissenschaftlichen Beruf so, ihr hinterfragt Sachen, ihr rechnet Dinge aus, die eigentlich unvorstellbar sind. Ihr seid da unheimlich kritisch, auch mit euch selbst. Wie schaust du als kühler Wissenschaftler auf diese Erfahrung zurück?
Eigentlich genauso. Ich war ja kritisch. Ich habe ja nicht sofort gesagt, das ist jetzt die reine Wahrheit, sondern ich habe gesagt, das ist ja, war ja der Beginn eines Prozesses. Und das ist auch bei einer wissenschaftlichen Idee so. Du hast auf einmal den Heureka im Moment, juhu, ich habe die Idee. Ja? Das ist es. Ich werde ein schwarzes Loch sehen. Super. So, und dann, aber das ist es nicht. Dann fängt erst der ganze mühsame Prozess an, erstmal zu überprüfen, stimmt die Idee. Wir haben so viele tolle Ideen und viele davon können wieder in den Mülleimer. Also muss ich sehr kritisch prüfen, jede Idee, auch jede wissenschaftliche Idee. Und ich habe auch, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest in meinem Leben, diese Idee, Gott könnte Liebe sein und könnte was Persönliches bedeuten für dich. Experimentell überprüft.
Wie geht das?
Durch ist eben ernst zu nehmen, einfach so zu tun, als wäre das, was da in der Bibel steht, was andere Leute erfahren hätten, als würde das stimmen. Ich habe gesagt, okay, machen wir die Hypothese, das stimmt. Und dann nehmen wir das mal ernst und überprüfen das so ein bisschen und hinterfragen das natürlich.
Und?
Und es hat irgendwie funktioniert. Also das deswegen.
Inwiefern hat es funktioniert?
Eigentlich fast mit jedem Satz, den Jesus da gesprochen hat oder den man so in der Bibel las, nicht jedem, aber doch sehr vielen, wo du dann das Gefühl hattest, wenn du da mal so drüber nachgedacht hast und liest das so ein bisschen an dich, du hast das an dich rangelassen, das bin ich. Und das ist tatsächlich, das ist cool, das trägt. Oder eben dann auch in Momenten, wo du dann sagst, ja, okay Gott, jetzt lasse ich mich mal auf dich ein. Jetzt lasse ich mal so mein Leben, lege ich mal so in deine Hand jetzt. In dem Moment. Jetzt versuche nicht ich wieder alles zu regeln, sondern ich lasse dich mal ran. Und du stellst fest, das trägt.
Hast du deine Lebenssituation vor Augen? Ich meine, ihr seid ja nun auch Macher, auch in deinem Beruf. Wo gibt es da einen Moment, wo du, einer wie du, sagt, Gott, jetzt musst du machen?
Oder ja, es gibt so viele Dinge, wo du loslassen musst, glaube ich, im Leben. Es gibt auch viele persönliche Momente. Habe ich vielleicht einen beruflichen Moment, den ich einfach nur erzählen kann, der dann viel später kam. Wo einfach dann die Entscheidung war, wo ich in Amerika war und die Entscheidung kam, was machen wir jetzt als Familie? Und ich auch als beruflich, als Wissenschaftler. Und wo wir gesagt hatten, es war eine tolle Zeit hier in Amerika, auch als Familie, aber wir wollen wieder zurück. Ja, wir haben auch dann fantastische Kirchengemeinde erlebt gehabt, aber wir denken, dass unsere Aufgabe wieder zurück ist in Deutschland. Auch bei dem Rest unserer Familien, auch unsere Kinder, die da aufwachsen sollen. Und wir wollen auch wieder in unserer Kirchengemeinde da aktiv sein und uns da einsetzen. Und jetzt gehe ich einfach zurück. Das war an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich ein Angebot hatte, in Amerika bleiben zu können und hatte dann eigentlich Geld beantragt in Deutschland, um mich dann zu finanzieren, aber das war noch nicht akzeptiert. Wir haben einfach gesagt, wir gehen einfach. So, und da kann man ewig noch drüber nachdenken, was man jetzt macht im Leben. Ich habe gesagt, wir machen jetzt und ich lege das so in Gottes Hand. Und ist ja auch nicht meine Aufgabe, jetzt Wissenschaftler zu werden. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich vielleicht zu McDonald's und mache Hamburger. Und dann mache ich da die besten Hamburger, die es gibt. So, oder ja, also ich lege diese Entscheidung letztlich alles durchdacht, ich habe alles getan, jetzt kann ich nichts mehr ändern und ich lege das in Gottes Hand und wir gehen einfach. So, das ist einfach ein Abgeben. Dann kamen wir zurück und das Geld war eigentlich abgelehnt. Ich war in dem Institut und dann flog ich quasi raus, weil ich auch keine Stelle mehr hatte. Und es kam dann alles ganz anders. Innerhalb von zwei Tagen hat mir jemand anders eine Stelle angeboten und das Geld kam dann ein halbes Jahr später doch noch durch irgendeinen Widerspruch innerhalb des Systems von ganz, ganz oben, von dem ich nie wusste, wo das herkam. Es ging dann auf einmal weiter. Aber
womit also wissenschaftlich bewiesen wäre, es lohnt sich auf Gott zu verlassen.
Ja, aber das ist so im Leben. Also manchmal musst du abgeben. Und ich sage immer wieder, Glauben ist Loslassen. Ja, also ich denke, wir müssen unser Bestes geben, also unsere Talente einsetzen und alles tun, was wir können, was in unserer Macht steht. Aber irgendwann musst du auch loslassen und musst eigentlich dein Leben auch Gott überlassen, so ein bisschen. Und gucken, was draus wird. Und das, dann auch das annehmen, was da kommt. Und im Nachhinein kannst du fragen, ist alles Zufall, hast du mal Glück gehabt und so. Es kann sein. Es ist kein Beweis. Es ist kein Beweis. Wissenschaftlich ist das nicht nachvollziehbar. Ich bin ja auch nur eine Einzelperson und müsste jetzt ganz viel Statistik machen über ganz viele Leute. Und das kann man auch nicht wirklich so vergleichen. Aber es ist für mich eine gute Basis meines Lebens gewesen, auf Gott zu vertrauen mit Gott im Dialog zu bleiben. Auch im Gebet was zu erwarten. Ich bin kein Superbeter, ich kann schon mit meinem Herrn hin und wieder mal reden und ihm da was sagen. Und das habe ich oft genug getan.
Wir haben die Leute lang genug auf die Folter gespannt. Das Stichwort schwarzes Loch und Foto fiel jetzt schon. Und ich glaube, es geht vielen unseren Hörerinnen und Hörern wie mir. Physik, sorry, ich bin da unmusikalisch. Du musst uns da noch einiges erklären. Ihr habt ein Foto gemacht. Bevor wir drüber reden, was ihr da eigentlich fotografiert habt, das Bild davon hat mich an was erinnert.
Okay.
Und das zeige ich dir mal.
Okay.
Wir müssen es auch beschreiben.
Ja, genau.
Weil manche hören uns ja nur und sehen uns nur. Ich fand, es sah ein bisschen so aus. Was ich hier in der Hand habe, ist ein runder Donut und der hat ein Loch in der Mitte und es muss jetzt eigentlich auch hier dunkel sein.
Ja.
Kannst du mir folgen?
Ja, das ist perfekt. Also du,
ist doch eigentlich.
Du bist da nicht, allerdings nicht der Erste. Ich muss dich leider enttäuschen. Ja. Bei der Pressekonferenz meine ehemalige Studentin Sarah Issaoun, die hat nämlich dieses Bild vorgestellt.
Ja.
Und um das zu erklären, hat sie einen Donut rausgeholt und den gezeigt. Sie hat den gezeigt.
Ja.
Und tatsächlich hat, ob das jetzt an ihr lag, weiß ich nicht, hat Dunkin' Donut zur Feier dieses schwarzen Lochs einen Gutschein rausgebracht. Man kriegte umsonst einen Donut, wenn man diese entsprechende Social-Media-Werbung mitgebracht hat.
Also ihr Lieben, die uns jetzt nur hören, stellt euch so einen runden Donut mit einem Loch in der Mitte vor, aber nicht die Schokoseite nach außen, sondern die Teigseite. Dann habt ihr eine ungefähre Ahnung, wie das Bild aussah, das ihr da gemacht habt.
Ich hoffe, es ist noch ein bisschen spektakulärer, weil das ist sozusagen ein glühendes,
oranges Donut.
Ein glühender Donut.
Heino, was habt ihr da gemacht? Es war unglaublich weit weg.
Ja. Naja, ja.
Das, was für man dich, da gesehen hat, war unglaublich schwer. Ja. Das habe ich verstanden. Und dann bin ich schon raus. Ein schwarzes Loch. Ich glaube, Einstein hat gar nicht geglaubt, dass die gibt, oder?
Du weißt ja viel mehr, als ich zugeben wollte.
Genau. Ja, ich gebe zu, ich habe dein Buch schon gelesen, aber viel mehr weiß ich auch nicht.
Ja, nein, es ist eine Konsequenz der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Aber dass sich diese Konsequenz realisieren könnte, das hat Einstein nicht geglaubt. Und was ist ein schwarzes Loch? Das ist, wenn unfasslich viel Materie zusammengeballt wird auf kleinstem Raum, dann wird die Schwerkraft so groß, dass dieses Objekt nicht mehr stabil sein kann. Es wird immer kleiner, weil die Schwerkraft zieht sozusagen in alle Richtungen diese Materie zusammen. Es wird immer kleiner und kleiner und kleiner, bis es unendlich klein ist, weil je mehr Materie man hat, desto stärker ist die Anziehungskraft auf kleinem Raum. Und dann gibt es keine Kraft mehr, die diesen Kollaps aufhalten kann. Das ist wie so letztlich kann man es vorstellen, wie einen riesen Menschenturm, den man baut und irgendwann kracht er in sich zusammen. Nur es gibt ja diese Wettbewerbe, ich glaube in Spanien oder sowas, wo die riesen Menschentürme bauen. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die krachen halt immer wieder mal zusammen, diese riesen Türme. Und dann landen die alle unten ein bisschen auf dem Boden. Aber beim schwarzen Loch, wenn die dann runter zusammenfallen würden, dann würden die immer weiter in sich zu einem kleinen Loch werden und also einem kleinen Punkt werden, immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner werden. Und dann ist die Anziehungskraft so groß, dass, wenn man in die Nähe kommt, alles, was einen bestimmten Punkt überschritten hat, nie wieder dieses schwarze Loch oder die Nähe des schwarzen Lochs verlassen kann. Auch Licht nicht. Also alles, wenn da Licht in die Nähe kommt, wird es abgebogen und fällt in dieses Objekt hinein und kommt nie wieder heraus. Und wenn du hineinfällst in so ein schwarzes Loch, dann und du willst sozusagen noch kurz sagen, hallo, ich falle gerade in ein schwarzes, weil der Rest des Funkspruches würde keinen mehr erreichen im Rest des Universums. Er würde nämlich mit dir hineingesogen werden in dieses schwarze Loch.
Das klingt relativ ungemütlich.
Das ist relativ ungemütlich, wenn es dir passiert. Es hat sich noch keiner beschwert, weil es kann ja auch keiner erzählen, wie es dann gewesen ist da drin in so einem schwarzen Loch. Und, aber es, sie markieren so einen Endpunkt in Raum und Zeit. Weil auch die Zeit scheint stillzustehen am Rand eines schwarzen Lochs. Auch die Zeit wird sozusagen auseinandergezerrt. Und wenn ich von draußen drauf schaue, dann sieht es so aus, als würdest du immer langsamer werden. Und du würdest eine ganz andere Zeit haben am Rand eines schwarzen Lochs im Vergleich zu mir. Also passieren ganz verrückte Dinge. Es gibt einen schönen Film, Interstellar, da ist jemand in der Nähe eines schwarzen Lochs und kommt wieder zurück. Der war da unten 2 Stunden da unten und der andere Kerl hatte oben 30 Jahre auf ihn gewartet, ja, und kommt dann erst wieder. Also das würde tatsächlich, sowas würde passieren.
Ja, es klingt wie Science Fiction.
Genau.
Es klingt wie Science Fiction, aber ihr habt das alles ja auch ausgerechnet und so. Also genau, das also ist jetzt keine Hypothese mehr, oder?
All diese Effekte kann man messen. Fängt schon damit an, die Erde ist zwar kein schwarzes Loch, aber sie hat eine Schwerkraft. Und sie krümmt den Raum, den leeren Raum, die Raumzeit wird gekrümmt. Und dadurch sorgt sie auch dafür, dass Uhren etwas langsamer gehen. Uhren hier auf der Erde gehen etwas langsamer als oben im Weltall. Das ist genau der gleiche Effekt. Und wenn wir heute ein GPS-System benutzen, unser Navigationssystem am Handy, dann vergleicht der supergenaue Uhren am Himmel, die Satelliten, nur gehen die Uhren oben etwas schneller. Das heißt, die Uhren, bevor sie hochgeschossen werden, werden leicht dejustiert, die werden falsch eingestellt, die gehen auf der Erde falsch. Dann schickt man sie hoch und oben gehen sie richtig, weil die Zeit anders läuft. Zeit ist relativ, das hat Albert Einstein vorhergesagt. Und bei schwarzen Löchern ist es eben maximal extrem. Da bleibt die Zeit quasi stehen am Rand von schwarzen Löchern. So fühlte sich das zumindest an für jemanden, der von draußen drauf schaut. Also völlig bizarre Welt. Und Licht verschwindet eben und mit dem Licht auch jegliche Information. Alles, was Licht ist das Schnellste, was sich im Weltall bewegen kann. Nichts kann sich schneller bewegen als Licht. Und deswegen ist auch nichts anderes, das mehr herauskommen kann. Eben kein Funkspruch. Radiowellen sind auch Licht, nur eine andere Frequenz. Keine Schall gibt es ja sowieso nicht im Weltall. Wenn es das da gäbe, ja, kämen auch keine Schallwellen raus und nichts. Du kannst auch keine Flaschenpost rauswerfen oder weiß ich was, keine Rakete. Da verschwindet alles. Und das ist so auch ein bizarres Jenseits eigentlich, in unserem Diesseits. Ja, so ein physikalisches Jenseits ist es, weil du kannst da hinein, ja, aber eben nie wieder zurückkommunizieren. Du könntest da drin sogar überleben, in so einem schwarzen Loch, kannst aber nicht erzählen, was du siehst. Und das sind schwarze Löcher. Also das
gib uns mal eine Vorstellung vom Unvorstellbaren. Wie weit war dieses Ding, was ihr da fotografiert habt, weg?
Na, wir hatten 2 fotografiert. Das allererste ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht ist 55 Millionen Jahre unterwegs. Ist also gerade ausgestrahlt worden, als die Dinosaurier gerade verschwunden sind. Das andere ist im Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Wenn man also auf unsere Milchstraße schaut, dieses Band am Himmel, dann ist das eine riesige Milchstraße, 100.000 Lichtjahren im Durchmesser. Und irgendwo im Zentrum, wenn man in Richtung des Sternbildes Schütze guckt, der ist dann meistens nur knapp über dem Horizont, dann ist da ungefähr das Zentrum der Milchstraße. Und um das rotieren alle Sterne in unserer Galaxie. Es sind hunderte von Milliarden Sterne und die Sonne ist davon einer. Und die rotieren um dieses Zentrum. Und in diesem Zentrum ist ein riesengroßes schwarzes Loch, in dem wahrscheinlich im Laufe der ganzen Entwicklung des Universums 4 Millionen Sonnen verschwunden sind. Und die Masse von 4 Millionen Sonnen. Deswegen ist es jetzt so schwer wie 4 Millionen mal unsere Sonne. Aber dann komprimiert in einem Bereich, der vielleicht so groß ist wie ja, der Bereich zwischen Sonne und dem Merkur. Und da sind dann 4 Millionen Sonnen, nicht eine, sondern 4 Millionen. Und die strahlen aber nicht, die sind eigentlich, das ist einfach nur die Dunkelheit. Da verschwindet ja nur alles drin. Und das ist dieses geheimnisvolle Objekt da im Zentrum. Und da habe ich in meiner Doktorarbeit schon von gehört und auch davor als Student, dass da vielleicht was sein könnte. Und mir fiel irgendwann auf, das muss nicht immer nur eine reine Vorstellung bleiben, das muss nicht Science-Fiction bleiben. Wir könnten das Ding vielleicht sogar sehen.
Wie hat das dein Leben verändert? Weil das ist, ne? Wir werden auf dein Buch noch empfehlen, weil du das wunderbar und detaillierter beschreibst.
Viel besser aufgeschrieben, als ich das jetzt gerade erzählt
ja,
habe,
glaube ich. Aber für die Leute, die jetzt versuchen, sich das vorzustellen, wenn man so eine Entdeckung macht und das mit diesem Riesenteam auch tatsächlich funktioniert hat, wie hat das dein Leben verändert? Dass euch das gelungen ist, dass ihr das abbilden ja,
das waren
konntet,
verschiedene,
was keiner für möglich gehalten hat.
Es waren verschiedene Stufen eigentlich. Das erste war überhaupt das Entdecken, dass es überhaupt möglich ist. Das war so dieser Aha-Effekt, dieses, ich beschreibe das in dem Buch so mit dem Amazing Grace-Moment. I was blind, but now I see. Wo sozusagen dieser Eingebungsmoment, wo du das Gefühl hattest, das funktioniert, das könnte gehen. Und das war irgendwie vielleicht 1995, das war also schon vor über 25 Jahre her. Und das verändert dann schon dein Leben, weil du dann eine Vision hast. Du hast das Gefühl, da willst du mal hin. Wie das jetzt, wie ich genau dahin komme, weil du brauchtest dann irgendwie ganz 8 super teure Radioteleskope, die mussten alle zusammenarbeiten, du brauchtest Technik, die noch gar nicht vorhanden war in dieser Zeit. Du brauchtest auch viele Kollegen, die mitarbeiten wollten, die ich ja gar nicht hatte. Ich war ja ein einfacher, junger Wissenschaftler, ich hatte nur mich selber. Aber das hat dann schon mir Richtung gegeben, da irgendwo hinzukommen. Und das war auch so ein Ziel. Ich habe da viele Umwege gemacht, auch wissenschaftlich, um da hinzukommen. Aber am Ende bin ich da angekommen. Und dann war dann der große Moment, wo ich dann in Brüssel im großen Pressesaal der EU-Kommission stand. Und das waren wirklich ja 100, vielleicht sogar hunderte Journalisten im Saal. Und ich habe hinterher geguckt, am Ende waren 3 Millionen Leute, haben diese Pressekonferenz gesehen. Und du stehst dann da und sagst, das ist das erste Bild eines schwarzen Lochs. Das, was immer Fantasie war, was immer nur Science Fiction war, da haben wir jetzt ein Bild von.
Und das war doch über 20 Jahre später.
Das war 20 Jahre später, ja.
Moment, das heißt, du hast 20 Jahre darauf hinzugearbeitet.
20 Jahre, ja, mehr als das sogar. Fast 25 Jahre. Und das war schon so ein ganz besonderer Moment.
Ist das so ein Moment? In Goethes Faust heißt es, ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Hattest du so einen Moment da, dass du dachtest, jetzt sind wir näher dran, jetzt haben wir... Oder ist das so ein Gefühl, dass man dann beschreibt, wir können mehr von der Welt erklären plötzlich? Oder
es ist so wahr. Also da war zumindest das Gefühl, also das Gefühl hatte ich auch, wo man manchmal was versteht. Ja, auch in der Wissenschaft. Man überlegt was und auf einmal versteht man was und es klappt. Das ist schon echt ein tolles Gefühl. Was man, das passiert nicht so oft in der Wissenschaft, aber gibt einem so richtig so ein Gefühl der Erfüllung. Jetzt habe ich was verstanden. Wieder ein kleines Stückchen. Ich verstehe nicht die ganze Welt. Kein Wissenschaftler versteht die ganze Welt. Aber ich habe ein kleines Stückchen besser verstanden. Das ist wunderbar. Und dann mit diesem schwarzen Loch war so ein Moment, der war ein Jahr vorher eigentlich, wo wir nur die rohen Daten gesehen haben. Also noch gar nicht mal ein richtiges Bild. Aber man konnte schon ahnen, das wird gut. Da ist was. Und da hat man so einen Ehrfurchtsmoment, wo man das Gefühl hat, hier schaue ich so ein Stück Geschichte ins Gesicht. Und das, was eben Traum war, ist jetzt Realität. In dem Moment für mich und später eben für alle. Und da kommt da vielleicht die Demut, wo man das Gefühl hat, okay, liebe Gott hat dir jetzt auch deine Möglichkeit gegeben, ein Talent oder eben eine Möglichkeit, mach was draus. Also jetzt setze ich mich nicht hin und ruhe mich drauf aus, sondern so ein Erfolg ist immer auch Aufgabe, denke ich. Und aufs Universum gesehen ist, ja, ich meine, du bleibst neugierig, du willst die nächsten Fragen lösen. Ja, also das ist nicht so, dass du dich jetzt da sagst, nö, jetzt habe ich alle Welt verstanden. Also Quatsch, wir haben ja nur ein Bild gemacht. Wir haben gezeigt, dass super schwere schwarze Löcher, super massereiche schwarze Löcher, dass die da existieren. Aber es gibt noch so viel mehr, was wir nicht wissen.
Ihr habt als Wissenschaftler mit diesem Bild des schwarzen Loches und allem, was damit zusammenhing, wieder einen Baustein geliefert, etwas mehr zu erklären von der Welt, in der wir leben. Das Klischee ist doch eigentlich das, damit wird die Wissenschaft weitermachen, die wird uns die Welt erklären und für das, was am Ende übrig bleibt, kann man meinetwegen noch an Gott glauben. Wie siehst du das?
Ja, das Interessante ist ja, dass gerade die moderne Physik in ihren großen Erfolgen auch ihre Grenzen gefunden hat. Die Grenzen sind fundamentale Teile eigentlich unserer Erkenntnis. So ein schwarzes Loch mit dem Ereignishorizont drumherum, wo alles nur reingeht, nichts mehr rauskommt, ist so eine fundamentale Grenze. Ich werde wahrscheinlich nie erfahren, was da wirklich im Zentrum passiert. Da, wo alle Materie in unendlich kleinem Raum zusammengepresst wird. Da wird was Unfassliches passieren. Da gibt es einen Zustand, der ist so ähnlich wie im Urknall, ganz am Anfang des Universums. Und auch den werde ich nicht messen können. Da ist unsere Erkenntnis einfach begrenzt. Und da sagt die Wissenschaft auch, stopp, bis hier und nicht weiter. Oder wir gucken auf die unfassliche Größe des ganzen Weltalls. Ja, es gibt mehr Sterne im Weltall als Sandkörner an den Stränden dieser Welt.
Es gibt mehr Sterne im Weltall als Sandkörner.
An den Stränden dieser Welt. So in dieser Größenordnung müssen wir uns das vorstellen.
Das sind viele Sterne.
Das sind sehr viele Sterne. Setz dich mal an den Strand und fang an zu zählen. So. Also in der Größenordnung ist das. Also nicht nur ein Strand, sondern nimmst mal also die ganzen Strände. Also die Wüsten lassen wir weg. Da sind dann mehr Sandkörner, aber so diese Küsten. Da kommst du ungefähr dahin. Ja? Lass ein Faktor 10 falsch sein. Das ist immer noch viel, was da ist. Und du weißt, wie klein du bist als Mensch auf einem einzelnen Planeten in der Nähe eines durchschnittlichen Sternes. Also, auf einem dieser Sandkörner, an diesen vielen Stränden, da bist du wieder nur einer von 4 Milliarden Menschen oder mehr sind ja mehr als 8 Milliarden inzwischen. Ich bin ja, das ist schon wieder 30 Jahre weiter. Also du bist ein Staubkorn auf einem Staubkorn in diesem Weiten des Weltalls. Und die meisten dieser Sterne, die da sind, können wir auch gar nie wieder erreichen. Weil viele davon sind so weit weg, dass wenn wir da hingeflogen wären, wären die schon gestorben wieder. Wären sie sozusagen explodiert oder ausgebrannt. Oder durch die Ausdehnung des Universums kämen wir da gar nicht erst hin. Also 90% des Universums könnten wir, auch selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, gar nicht mehr erreichen. Wir können es noch sehen, wir können den Glanz noch sehen, aber wir können nicht dahin. Und wir können auch nicht Dinge exakt vorhersagen. Das ist auch etwas. Es gibt die Chaostheorie, es gibt die Unschärfe-Relationen, die sagen, dass bestimmte Dinge kannst du nie perfekt messen. Und bestimmte Entwicklungen kannst du nie perfekt vorhersagen. Wo jetzt überhaupt allein nur die Erde in den nächsten 20, 30, 40 Millionen Jahren sein wird, in diesem All, wissen wir nicht. Geht nicht zu berechnen, weil das chaotisch ist. Das heißt, die Wissenschaft wird niemals alles vorhersagen können.
Das heißt, die Wissenschaft erklärt uns doch nicht die Welt so ganz.
Sie kann die Welt nicht. Sie kann die Grundlagen der Welt beschreiben und sie kann die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit angeben. Und das ist immer wichtig. In der Wissenschaft muss man immer sagen, was ich weiß. Und noch wichtiger ist zu sagen, was ich nicht weiß von diesem Wissen und wie groß die Unsicherheit ist. Wenn jemand sagt, er weiß alles genau, dann lügt er.
Du hast von den unermesslichen Weiten gesprochen. Unendliche Weiten hieß es ja bei Raumschiff Enterprise. Aber ich habe ja gelernt von euch, dass das Universum gar nicht unendlich ist. Ich glaube, das ist noch ein anderes Thema. Bleiben wir mal bei diesen unermesslichen Weiten. Bei diesen Trillionen von Sternen. Und dann sind wir hier mit unserem kleinen Planeten. Und jetzt sitzen wir zwei hier als Staubkörner in einem Staubkorn im Blaise Pascal hat mal gesagt, das Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich.
Ja.
Ist das nicht auch die Erfahrung des modernen Menschen zu sagen, wir sind doch ein Furz im Universum? Und jetzt kommen wir Christen an und sagen, ja, und der das alles erschaffen hat, der interessiert sich für dich persönlich.
Ja.
Wie kindisch muss man sein, um das zu glauben?
Man muss kindlich sein manchmal, man muss auch kindlich glauben können. Das, was wir in diese Welt hineinbringen, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und keiner dieser Sandkörner am Meer und auch keiner dieser Sterne kann das in diese Welt hineinbringen. Das ist etwas ganz Besonderes, das wir ausstrahlen als Menschen. Und rational kann ich nie Liebe erfahren. Kann ich auch nicht Bedeutung erklären. Sondern ich glaube, da muss man schon mit dem Herzen sehen, wie das so schön heißt. Und das ist eben Glaube. Und Glaube bewährt sich im Leben. Und Glaube ist auch eine Erfahrung im Leben, dass du irgendwann schon Gott dir zuspricht, du bist wichtig. Du bist mein Kind. Und daraus lebe ich heraus. Da heraus lebe ich, aus dieser Zusage. Und das ist eben nicht zu beweisen. Ja, Liebe kannst du nicht beweisen. Liebe kannst du erfahren. Und Liebe kannst du aushalten. Auf Liebe kannst du vertrauen, kannst du enttäuscht werden. Aber du kannst immer auch dranbleiben. So. Aber es ist nicht wissenschaftlich zu beweisen. Das ist so. Aber ohne Liebe können wir nicht leben. Ja, wenn wir nur das täten, was wissenschaftlich genau beweisbar ist, dann wäre diese Welt sehr öde, karg, leer und, denke ich, nicht lebenswert. Sondern wir müssen mit unserer Fantasie, mit unserem Denken, ja, und Glauben und Hoffen, müssen wir an diese Welt herangehen, weil Wissenschaft eben nicht alles erklären kann. Es ist nicht alles rational, nicht alles festgelegt. Das wäre ja fürchterlich. Es wäre ja fürchterlich, wenn alles genau festgelegt wäre wie in einem Computer und dein ganzes Leben wäre genau festgelegt. Und so ist es nämlich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube früher immer die Vorhersehung, dass alles genau festgelegt war. Ich glaube, wir haben immer wieder Weggabeln, wir können immer wieder neu entscheiden und auch mit Gott ringen, wo unser Leben hingeht. Aber er geht eben mit. Und das ist eine Grundüberzeugung, die ich habe, die ich ja nicht in einem Physikbuch finden kann. Aber die kann ich schon in der Bibel finden.
Der Wissenschaftler und der glaubende Mensch in dir, sind das zwei Personen, die schon mal im Streit miteinander liegen oder ist das für dich eine totale Einheit?
Nee, sie reden wirklich miteinander und sie stellen sich auch gegenseitig schon mal Fragen. Was für einen Beweis hast du, dass ich existiere, dass Gott existiert? Von deinem, ne? Die Frage, das kam mir mal auch nach einem Gespräch mit dem Journalistin. Ich hatte da gerade einen großen Preis in den Niederlanden bekommen und hatte also 10 Interviews mit verschiedenen Zeitungen und jeder fragt, ist das kein Problem, Wissenschaft und Glaube? Und ich habe gesagt, nö, das ist auch kein Problem, ich habe kein Problem damit. Und irgendwann dachte ich, ja, vielleicht habe ich ja doch ein Problem. Also wenn das 10-mal gefragt wird, hast du da kein Problem? Und ich denke, ich habe da ein Problem. Und dann fragte sie eben, ja, und die fand das auch interessant mit diesem Glauben, aber da hatte sie nichts mit am Hut. Aber wie kannst du mir das beweisen? Wie kannst du mir das beweisen? Und wie kannst du die, und dann habe ich gefragt, wie kann ich mir das beweisen? Habe ich mich mal ganz kritisch hinterfragt, wie kann ich mir das beweisen? Und ich habe mir alle nochmal diese Lebenserfahrungen durchgenommen. Und ich habe gesagt, an jeder einzelnen Stelle könnte ich auch sagen, ja, das war Zufall. Kann ich sagen. Und am Ende hängt mein ganzer Glaube an dem Ja, das ich zu Gott gesprochen habe und das Gott zu mir gesprochen hat, das ich als Ja empfunden habe. Das ist ein Glaubensschritt. Und an diesem Jahr möchte ich festhalten. Dieses Jahr hat mich getragen. Und das ist Glaube. Glaube ist loslassen. Die Sicherheit loslassen auch. Sich einlassen auf etwas Größeres.
Du beschäftigst dich ständig mit dem für Otto Normalo Unvorstellbaren, ja, würde ich mal sagen. Wie viel Vorstellung von Gott brauchst du als Heino, um damit gut leben zu können? Auch wenn wir sagen, wir kriegen Gott nie ganz in den Griff, wir müssen aufpassen mit unseren Bildern. Welche Vorstellung oder verändert sich die ständig?
Ja, das verändert sich schon.
Ja? Und, ja. Und welche brauchst du, dass du sagst, die trägt mein Leben?
Ja, und das, also ich habe schon so meinen Frieden inzwischen gemacht, auch mit dieser Dreieinigkeit. Gott in diesen drei verschiedenen Erscheinungsformen, Erfahrungsformen. Zum einen wirklich die Größe, die Unermesslichkeit des Weltalls. Das ist der Schöpfergott, der am Anfang steht. Das ist eigentlich der philosophische Gott, der Unverfügbare, der schon auch mit der Physik irgendwie im Kontakt steht, aber nicht beschrieben wird dadurch. Der auch fern ist. Und das andere ist eben der ohnmächtige Gott, der menschliche Gott, der in Jesus sozusagen auf diese Welt gekommen ist. Da ist es das sich hingeben, da ist es auch das Liebende, das Menschliche eigentlich, drin zu sehen und dann auch als Geist, auch das, was wir erfahren, einfach in uns, miteinander manchmal auch, als Wirken des Geistes, das uns auch verbindet. Das sind schon drei gute Bilder, die ich mit Gott verbinden kann und auf denen man auch gut stehen kann. Also ein Stuhl steht gut auf drei, ja, auf drei Beinen, da steht man gut und auch stabil.
Heino, vielen Dank für eine Reise durch das Weltall und zurück. Wer das alles in Ruhe mal studieren möchte, dem möchte ich unbedingt noch dein wundervolles Buch empfehlen. Es heißt Licht im Dunkeln, zusammengeschrieben mit einem Spiegeljournalisten. Ja. Ich muss auch noch mal lesen. Jörg Römer,
ja.
Heino Falke, Licht im Dunkeln. Und ich habe genau ein Drittel von diesem Buch verstanden und das fand ich für meine Verhältnisse unglaublich viel. Aber dieses Drittel war schon so faszinierend, dass ich dir herzlichen Dank dafür sagen möchte und auch für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben hoffentlich alle wieder ein bisschen das Staunen gelernt. Das war heute unser Podcast Gott im Gespräch. Vielen Dank für euer Interesse und tschüss.